Heute zu Gast bei Behind the Sea Sönke Kiska. Sönke ist CFO bei der Holiday Pirates Group. Ich glaube, die meisten kennen es noch unter Urlaubspiraten. Ich konnte mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich vor 10 Jahren noch in der Uni oftmals dann per WhatsApp oder auf Facebook die Deals gesehen habe von Urlaubspiraten und früher schon immer irgendwie erstmal dachte, das muss doch eigentlich Scam sein oder eben irgendein Spam, weil das kann doch gar nicht sein, weil die Angebote einfach teilweise wirklich sehr, sehr toll waren. Was sind eigentlich die Innovationen im Travel-Bereich? Darüber haben wir gesprochen und natürlich wie immer, wie ist Sönke eigentlich ins C-Level gekommen? Er ist erst 37 Jahre alt und hat schon wahnsinnig viele sehr, sehr schnell wachsende und auch sehr gut skalierende Geschäftsmodelle gesehen und auch schon dementsprechend als CFO begleitet. Wir haben natürlich wie immer über seine persönliche Karriere gesprochen, was er dabei gelernt hat und wie er eigentlich ursprünglich mal ins C-Level gekommen ist. Also gehen wir auf jeden Fall gleich mal rein ins Podcast und hören uns das an. Später gab es natürlich auch wieder seine Challenges und wie systemisches Coaching und Management zusammenpasst, dass sich jeder seine C-Level-Rolle auch selber interpretieren und selber gestalten muss und die dann natürlich in Einklang mit den Unternehmensvorstellungen bringen muss. Also vollgepackt mit wirklich tollen Insights. Sönke ist ein klasse Typ. Ich würde sagen, wir schauen gleich rein. Let's go mit Sönke Kiska.
Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Sönke, herzlich willkommen im Podcast.
Danke dir, Franz.
Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute einerseits über deine Vita, wie du natürlich dahin gekommen bist, wo du heute bist. Aber wir sprechen auch darüber, was du natürlich heute machst und was du dabei schon gelernt hast und eventuell auch an Impulsen etc. an die Zuhörenden weitergeben kannst. Stell dich doch uns einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Sehr gerne. Also ich sitze jetzt gerade in Hamburg, pendel zwischen Hamburg und Berlin zu den Urlaubspiraten der Holiday Pirates Group und bin ja jetzt seit mittlerweile einem halben Jahr CFO, jetzt auch bald eingetragen als Geschäftsführer und kümmere mich um die Ressorts Finance, Legal, Daten so ein bisschen, genau, und dann implizit eigentlich alles rund um Strategie, ja, so weit, so gut.
Sehr cool. Ja, du hast ja, man sieht das jetzt nicht, weil wir einen Podcast machen und man dich nicht sehen kann, aber hören kann, für dein Alter schon extrem viele coole Stationen und auch sehr coole Firmen gesehen, gerade sehr schnell wachsende. Deswegen bin ich natürlich super gespannt, wenn wir dann so ein bisschen beleuchten, wie du eigentlich heute, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Aber erklär nochmal kurz, was machen die Holiday Pirates, also die Urlaubspiraten, genau, und erzähl uns ein bisschen mehr über das Geschäftsmodell.
Ja, sehr gerne. Also Holiday Pirates ist ein pan-European, also paneuropäischer Marktführer im Bereich Deals für Urlaube, ganz, ganz einfach ausgesprochen. Ja. Also wir suchen die besten Deals, von denen man eigentlich gar nicht glaubt, dass sie so gut sind, teilweise bis zu 40% günstiger als auf anderen Plattformen, kuratiert in unserer Redaktion raus aus Milliarden von Angeboten und genau, zeigen das dann in 10 verschiedenen Länderplattformen den Nutzern und führen da das ganz erfolgreich, glaube ich, seit 11 Jahren mittlerweile durch. Es sind mittlerweile 25 Millionen Leute in Social Media und in der App, die uns folgen. Wir haben über 10 Millionen Net-App-Installs mittlerweile, wow, in Europa und sind da entsprechend in diesem Segment günstiges Reisen online Marktführer. Genau, und das sind 170 Leute, die in Europa verstreut sitzen. Zentrale ist in Berlin. Da haben wir es ganz nett mit 6, 7 Office-Funden und sehr coole Unternehmenskultur. Genau, und deswegen bin ich auch da.
Sehr, sehr gut. Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich studiert habe, das war so vor, ja, mittlerweile schon 10, 12 Jahren. Da war Urlaubspiraten noch relativ neu. Ich glaube, ja, 2011 oder so gegründet, da habe ich gerade Abi gemacht. Und da war das noch so, da kann ich mich noch genau daran erinnern, dass viele Leute so per WhatsApp immer rumgeschickt haben. Ja, man muss mal auf Urlaubspiraten gucken und so. Und da ist man da drauf gegangen. Am Anfang dachte man erst so, okay, könnte ein Scam sein oder Spam. Ich weiß nicht so genau. Aber da waren wirklich heftige Deals drin. Das Einzige war halt, man war nicht so flexibel, in wo es hingeht und wann es losgeht. Aber es war Studenten ja per se einfach egal, ne? Man konnte ja halt irgendwie in den Urlaubs- oder in den Semesterferien gut reisen. Deswegen, da ist das da, kann ich mich noch erinnern, wie das so ein bisschen viral gegangen ist, aber noch gar nicht so sehr auf Social Media, sondern eher durch so WhatsApp und Mouth-to-Mouth, ja. Kannst du dich auch noch daran erinnern?
Ja, da bist du, wenn man jetzt mit Leuten spricht, einer sozusagen der Standardfälle, also die Facebook-Welle, als die Algorithmen noch nicht so kontrolliert waren, da konnte man grandios mit solchen Angeboten wachsen. Und ich glaube, die wenigsten Firmen schaffen es, auf Social Media Engagement zu kreieren, aber gleichzeitig das auch zu monetarisieren und dementsprechend dann halt auch das richtig skalierbar zu machen. Und ja, ich glaube, die fast 15 Millionen Follower ich glaube, Instagram wächst bei uns auch brutal schnell. Jetzt kommen die nächsten sozialen Channel gerade rein. Video wird wichtiger, aber so der Trend an sich, dass man da auch ein Modell draus bauen kann, das ist bewiesen. Und durch Covid haben wir uns alle, glaube ich, zu Hause ein bisschen mehr ausgetobt. Ich war dann ja auch im Home- und Garden-Bereich unterwegs, sogar im Job. Und ja, und jetzt mittlerweile, aber geht es im Travel wieder ganz gut ab, muss man sagen, ja.
Ja, finde ich cool. Also erstens konnte man das, glaube ich, auch sehen. Ich fand es interessant, dass während der Krise dann auch viele gesagt haben, so ja, die Branche irgendwie, das wird schwierig. Aber es war ja eigentlich schon so absehbar, dass die Leute, wenn sie jetzt 2-3 Jahre zu Hause waren, einfach wieder Bock haben, rauszukommen. Da habe ich dann auch später noch ein paar Fragen zu, was denn auch überhaupt so Innovationen sind und vielleicht, wo der Trend hingeht. Aber noch kurz zum Geschäftsmodell von Holiday Pirates. Seid ihr in Vermittlung? Seid ihr in einem Plattformunternehmen? Also wie macht ihr quasi Geschäft?
Genau, also das meiste Geld kommt rein über Kooperationspartner, mit denen wir dann auch teilweise über White-Label-Lösungen arbeiten. Also wir haben dann zum Beispiel für Hotel Only, haben wir Trivago, dann für Flüge zum Beispiel dann Kajak und etc. und haben da eigentlich ganz gute Partner, sodass wir in jeder, wir nennen das Inventory-Kategorie für uns intern, ja, also wir wollen ja einen super Bestand für den Kunden haben, aus dem wir die besten Deals raussuchen können. Ja. Dass wir eigentlich überall in allen Ländern ganz gute Partner haben und die Modelle dann sind meistens klassische CPA, CPC-Modelle, wo man sozusagen entweder provisionsbasiert oder reichweitenbasiert Geld verdient, aber auch Media-Partnerschaften, zum Beispiel wir machen auch, was wir nennen Pirates on Tour, wir schicken dann sozusagen unsere sehr Social-Media-affinen Leute in die Hotels rein. Die machen Fotos, Videos, schauen sich an, was im Umfeld ist und bauen jetzt eben nicht nur einen Artikel darum, was in dem Hotel selber zum Beispiel passiert, sondern auch, was drumherum ist, bei einer Familie, gibt es einen Spielplatz in der Nähe etc. und schauen wirklich, dass alle Infos an einem Ort sind. Genau, cool. Und so ist das Geschäftsmodell relativ breit, ne, für eine kleine, in Anführungsstrichen, Firma in 10 Ländern mit so vielen Revenue Streams. Aber funktioniert ganz gut.
Sehr cool. Ist das auch vielleicht schon so ein Trend? Weil das hat man ja jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren auch schon kommen sehen, dass Influencer sozusagen fast schon die besseren Werbetreibenden sind als sozusagen die Websites und die Hotel Buchungsplattformen, weil natürlich dort sind dann die Zimmer immer natürlich sehr gut dargestellt. Man hat dann meistens vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr Erwartungen, als man dann vielleicht beim Hingehen dann trifft. Aber wenn dann so ein Influencer natürlich im Hotel ist und einen komplett mitnimmt, was ihr jetzt offensichtlich auch mit Social Media affinen Leuten macht, ist das schon einer der Trends in der Travel-Branche?
Absolut. Also alle großen Plattformen möchten sich unabhängig von Google machen. Und insbesondere auch so Big Tech aus den USA, die dann die Bookings, Expedias etc. Alle würden natürlich gerne auf Social wachsen, weil man dann mit Meta etc. auch eine gewisse Unabhängigkeit sich erarbeiten kann. Aber die Kunst sozusagen ist nicht einen Reisenden, der schon ganz klaren Intent hat, also schon weiß, was er will sozusagen und einfach nur noch guckt, der geht dann auf den Preisvergleich. Da sind dann die CPCs, also die Kosten für die Sichtbarkeit auch sehr hoch schon und in diesen Positionen kämpfen eigentlich die meisten gegeneinander im Travel. Bei uns ist es hingegen so, dass wir eben selber Nachfrage kreieren, also auf Social Media schaffen wir es, die Leute zu inspirieren, indem auch neue Urlaubsorte gefunden werden und da sozusagen dann auch die besten Angebote gleichzeitig mitgegeben werden. Klassische Vermittler haben es immer schwerer, dadurch, dass Google tiefer in die Wertschöpfung geht und da die Margen zunehmend auch abgreift. Das heißt, in der Position ist es nicht einfacher geworden. Unsere Position ist eher so, dass wir unsere Partner-Inventory an den Mann bringen. Ja, also wir inspirieren Menschen mit neuen Erlebnissen. Wir kuratieren und kreieren dadurch auf Social Media und anderen Kanälen neue Nachfrage sozusagen. Und okay, das ist halt was völlig anderes. Und das ist eigentlich auch eine Positionierung, in der man auch unabhängig ist zum gewissen Grad. Also wir haben, glaube ich, über 85% unserer Sessions sind für uns organisch und unbezahlt.
Okay. Ja, als ich die Prep gemacht habe für unseren Talk, drüber nachgedacht, was sind eigentlich Trends und Innovationen? Und ich hatte anfangs erst so das Gefühl, ja, die Leute werden immer smarter und buchen dann sich ihre Sachen selber zusammen und so weiter. Könnte man meinen, da das jetzt alles so transparent und verfügbar ist, würden die Leute eher so selbst auf die Jagd gehen und sich dann so ihre Reise zusammenstellen. Dann habe ich mir aber überlegt, eigentlich, ich persönlich habe da keinen Bock drauf. Also ich bin eigentlich sogar jemand, der Pauschalreisen sehr cool findet. Nur das Angebot an Pauschalreisen war halt vor 10 Jahren und in den letzten Jahren, jetzt gibt es ja mehr, aber halt nicht so cool. Und ist das wieder was, wo du sagst, eigentlich kommen Pauschalreisen und dass man wirklich so ein komplettes, so eine komplette Experience verkauft wieder? Oder wie siehst du das?
Ja, also was ein Riesentrend ist, sind Familien gerade. Die gab es vorher auch schon, aber die wurden noch nie so wahrgenommen. Also das größte Wachstum auch in den USA sind Familien und auch mehrgenerationales Reisen. Also die Leute wollen nach Covid weniger Produkte, deswegen ist der Onlinehandel jetzt auf Produktseite auch nicht über 2019 Pre-Covid-Levels, sondern Travel hat jetzt nicht nur so einen Aufholeffekt gehabt, sondern hat einen nachhaltigen Wachstum dadurch, dass und es ist auch nicht die Reise an sich, die verkauft wird, sondern es ist dieses Inspirierende, der Moment, die Erinnerung mit seinen Liebsten, die Menschen dazu motiviert. Es ist also keine Reise, es ist ein Investment in die Menschen. Das führt dann auch zu einer höheren Bereitschaft, Geld auszugeben. Und ob es jetzt eine Pauschalreise ist oder ob die Leute Flug und Hotel buchen oder da würde ich sagen, die Leute sind schon schlauer geworden und gucken, glaube ich, auch immer gerne selber mal, wie sie es kombinieren können. Aber die meisten Plattformen sind auch immer noch wahnsinnig intransparent, muss man sagen. Also wenn man jetzt bei Booking sich den Suchalgorithmus anschaut, der wurde gerade verändert zu mehr Profitabilität. Man kriegt jetzt also immer teurere Hotels in der Regel angezeigt ganz oben. Oder bei den wenn man einen Flug bucht, weiß man selber auch, man muss bis zum Ende durchklicken, bis man dann wirklich auch mal weiß, was man bezahlt. Deswegen ist es anstrengend und die Leute wollen inspiriert werden, haben aber im Alltag nicht die Zeit dazu und freuen sich dann darüber, wenn andere Leute das für sie machen, ja, und einen guten Deal rausholen, damit sie in ihre zwischenmenschlichen Beziehungen auch investieren können durchs Reisen.
Okay, sehr cool. Ja, letzte Frage zum Geschäftsmodell oder generell zu Holiday Pirates. Ist eigentlich dann schon ein sehr, sehr skalierbares Geschäft? Würdet ihr euch als Plattform-Company, Tech-Company bezeichnen? Oder stecken da dann doch noch ziemlich viel so Services dahinter, die man vielleicht jetzt nicht sieht als Endverbraucher, wo du sagst, naja, so einfach ist es gar nicht zu skalieren, weil die Leute müssen da ja hinfahren und dann, ne, dann machen die dort ihre Videos und solche Sachen. Das ist ja immer noch was man irgendwie auch machen muss, zeitlich. Ne?
Ja, super gute Frage. Also ich finde den Zeitpunkt für die Firma sehr spannend, weil die Firma ist erst in Europa durch Internationalisierung sehr stark gewachsen. Aber am Ende des Tages, wenn man selber die Deals kuratiert in der Redaktion, wir haben da 80 Leute sitzen, du willst ja nicht immer mehr über FTE wachsen in so einem Modell, aber du willst trotzdem immer noch kuratieren und AI ist jetzt für uns eine Riesenchance. Wir sehen es eben so, dass wir immer selber die Kreativität selbst uns erhalten werden und auch die Inhalte selber schreiben werden. Und gleichzeitig als paneuropäische Firma können wir die Inhalte jetzt aber auf einmal mit unserem eigenen Tone of Voice in allen Ländern nutzen. Das heißt also, wir glauben nicht, dass wir über AI Texte schreiben und dadurch wachsen. Wir glauben, dass wir wahnsinnige Synergiechancen haben und darüber hinaus auch in den USA sind wir ja auch. Wir können jetzt auch zum Beispiel auf Englisch sämtliche Inhalte in ganz Europa zur Verfügung stellen und der Ansprechpartner für Travel Deals nach Europa werden und sehen da wahnsinnig viele Upsides und da entsteht dann auch die Skalierbarkeit für uns und dann eben entsprechend auch eine gewisse Unit Economics Stabilität, weil du dann eben nicht mehr deine Rohmarge sozusagen drückst. Du kannst wirklich skalieren. Ja. Insofern spannender Zeitpunkt für viele, sagen wir mal, ein bisschen Medien / Plattform Unternehmen, ja.
Ja, voll. Also das lustig, dass du das ansprichst. Ich habe gestern auch, glaube ich, das erste Mal ein YouTube-Video gesehen von irgendeinem Content-Creator aus den USA, der auf Deutsch mit seiner Stimme das Video veröffentlicht hatte. Also wirklich dann, also das ist ja auch für Film und Fernsehen crazy, dass man diese Barriere weg hat. Erstens, dass man die Sachen nochmal synchronisieren muss, sondern dass man dann direkt mit seiner Stimme in der jeweiligen Sprache des Landes dann veröffentlichen kann. Das gibt ja dann auch nochmal ganz andere Chancen für halt die Länder, die aufgrund von Sprache etc. vielleicht jetzt da nicht so am Spiel mitgemacht haben. Ja. Super spannend.
Absolut. Ja, und ich meine, da ist auch der Unterschied, ne? Also vorher hast du über Schnittstellen, also die meisten Vermittler, die im Travel und oder auch in anderen Intermediaries, die sich so rumtreiben, die sind vorher eher über Schnittstellen und sagen wir skalierbare Datenprozesse gewachsen. Jetzt kannst du halt auch mit Menschen in Media-Umfeld skalierbar wachsen. Also wird mal schauen, was jetzt passiert. Ja,
absolut. Ist super spannend. Ja, schauen wir mal an, wie du da jetzt hingekommen bist. Man hat so ein bisschen Kontext gekriegt, was du machst und was auch sozusagen bei euch gerade so in der Branche ein bisschen los ist. Aber wie bist du eigentlich CFO bei Holiday Pirates geworden? Gib uns mal alles an Meilensteinen aus deiner Vita, die wir wissen müssen, um das nachzuvollziehen, wie sozusagen die Reise passiert ist.
Ja, sehr gut. Mache ich gern. Also, wie gesagt, ich komme aus der Lüneburger Heide, bin da aufgewachsen, wirklich im Nirgendwo. Da hat man dann eher sich mit Hobbys beschäftigt, also Schlagzeug in verschiedenen Bands vor allen Dingen. Hat mich fasziniert, dass man da Rhythmus und Taktung in der Band sozusagen vorgibt, aber trotzdem im Hintergrund bleibt. Und das habe ich viele Jahre dann in unterschiedlichen Konstellationen gemacht und genau, war dann irgendwann ein Jahr in den USA und habe meinen Zivildienst noch gemacht, ganz brav zu der Zeit. Am Wochenende internationales Wirtschaftsrecht studiert im Fernstudium und dann gesagt, nee, das ist es nicht. Und bin dann erstmal meiner Freundin hinterhergezogen nach Ostwestfalen und habe beim Mittelständler Union Knopf GmbH einen Auslandskaufmann gemacht.
Okay.
Das war dann erstmal überhaupt nicht karriere-driven. Und dann habe ich in Holland gedacht, komm, jetzt gehst du mal studieren, VWL mit Schwerpunkt internationale Rechnungslegung. Hatte dann auch Lust, irgendwie tiefer einzusteigen in Audit. Und bin dann erstmal wieder zurück Richtung Hamburg, Richtung Heimat im Norden und habe bei Deloitte angefangen im Capital Markets Bereich. Dann nach 6 Monaten hat sowohl Deloitte als auch ich entschieden, das ist keine gute Kombination. Also wer am Ende sozusagen den Knopf gedrückt hat, kann ich nicht mehr genau sagen, aber es war ein beidseitiges Einvernehmen, dass es nicht so wirklich viel Sinn gemacht hat.
Okay, kannst du sagen, warum oder von deiner Seite aus zumindest?
Also mich hat diese Rolle einfach im Audit sozusagen, das Rückwärtsgewandte einfach gar nicht stimuliert. Okay. Auf der einen Seite und gleichzeitig ist es schon so, dass du im Audit-Bereich ja nicht unbedingt das Umfeld hast, wo du sofort immer alles lernen kannst. Du wirst häufig genug auch ins kalte Wasser geschmissen, womit ich kein Problem habe. Aber so, wenn man dann irgendwo, sagen wir mal, im Winter im Nebel in so einem Klinkerbau sitzt im Keller und wirklich Printblätter sortiert, dann fragt man sich schon, wofür man eigentlich studiert hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, mach was anderes. Ja. Wusste aber noch nicht was und dann haben ein paar Kommilitonen haben so eine Gutscheincode-Seite, Panna Cotta hieß das damals, gegründet von Hanse Ventures. Das Büro war dann direkt gegenüber von der Elbphilharmonie, die damals noch sich im Bau befand, mit so einer fetten Terrasse. Und dann hatten wir da ein kleines Büro und ich habe gesagt, komm, ich komme zu euch und mache erstmal Finance. Das war dann so Minimum Wage, Couchsurfing-Style. Und habe dann da einfach angefangen zu rödeln und habe dann nach ein paar Monaten gesagt, ich bleibe aber nur als CFO. Ja, und zack, war ich CFO.
So kann es auch gehen.
So kann es gehen, ja. Natürlich, wie üblich, Seed Early Stage, ne? Also Chaos pur, völlig normal. All-Nighter, viel Spaß aber auch. Und dann ein paar Funding-Runden haben wir gemacht, 7-stellig, auch mit Angels und kleinen Institutionellen und haben dann so ein Pivot hingelegt von Gutscheincode-Seiten hin zu B2B, also von B2C sozusagen stärkeren B2B-Fokus für große Medienhäuser dann sozusagen Gutscheine auf die Seite zu setzen, um ihre Reichweite zu monetarisieren. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Und dann irgendwann hatte ich das Angebot von Trivago auf dem Tisch, die gerade von Expedia gekauft wurden. Da war ich, glaube ich, 27. Mhm. Ja, ich glaube 27 und ja, die haben so einen Leiter Finanzen gesucht, waren damals, glaube ich, irgendwie, ich glaube um die 500 Millionen Umsatz, 400-500 Millionen Umsatz, 500 Mitarbeiter, Hypergrowth. Ja, da hatte ich noch keine Ahnung, dass wir dann in den nächsten 2 Jahren über 1 Milliarde wachsen und 3-mal so viele Mitarbeiter sind und irgendwie an die US-Börse gehen. Ja. Das war dann noch nicht so klar.
Aber das hast du dann auch komplett von der finanziellen Seite mitbegleitet, den ganzen Börsengang und so weiter?
Ja, also wir hatten einen Gründer, der CFO, war viele, sehr lange, aber auch einen starken Fokus auf Daten und Marktplatz hatte, sodass sozusagen der Finance-Bereich eher auch in Kollaboration mit Expedia dann aufgebaut wurde von dem Team und mir. Und dementsprechend war es dann eben auch so, dass der Malte immer ganz froh war, wenn es läuft, sagen wir mal so. Und so, das habe ich dann halt gemacht. Ja, ich habe einfach immer mitgearbeitet, da wo ich konnte, um dieses Wachstum irgendwie stabil zu halten. Gleichzeitig, wenn du einen strategischen Eigentümer hast, der an der Börse ist, dann hast du super viel Compliance-Themen. Du hast Sarbanes-Oxley, du hast Quarterly Reportings, die gehen raus. Die SEC sitzt dir im Nacken. Also ist schon ein anderes Game, ja.
Wie, hast du das quasi deine ganze CFO-Ausbildung sozusagen bei dem Early-Stage-Unternehmen und dann bei Trivago gelernt? Weil du hast ja vorher jetzt, also klar, du hast Auditing gemacht, aber das ist ja nicht das Gleiche wie sozusagen CFO in der Company.
Ja. Ja, ich glaube, die einfach on the job. Also bei Hanse Ventures waren natürlich ein paar sehr gute, also auch ein Alexander Eulenburg zum Beispiel, also ein super guter CFO, der auch sehr viel Erfahrung hat, der hat mir viel beigebracht. Und dann bei Trivago hatte ich von Expedia eigentlich immer deren Integration-Team in Seattle, die ich anrufen konnte, wenn ich Fragen hatte. Und dann wurde halt umgesetzt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein großes Netzwerk, aber habe dann auch angefangen, mich sozusagen mit Peers stärker zu vernetzen, um da halt auch meine Fragen stellen zu können. Und dann war es eigentlich immer Problem, ist es relevant, ja, nein, Antworten suchen, executen, dann. Und dann haben wir da angefangen von 4 Mitarbeitern, glaube ich, oder 5 waren wir, hin zum dann Post-IPO, glaube ich, 35, 40 Leute oder so. Dann kam Axel Hefer irgendwann kurz vor IPO, der war vorher bei Home24 und hat dann die CFO-Rolle übernommen, wurde dann auch CEO. Genau, und mit dem habe ich dann sozusagen den Übergang gemacht. Er war dann draußen, hat das Bookbuilding gemacht, diese ganzen Themen auf Investorenseite und genau, meine Arbeit war dann vor allen Dingen die IPO-Readiness in der Finance-Function und so weiter, das alles zu dem Punkt zu führen, dass wir den Prospekt haben, dass wir das Go haben und von der SEC dann auch sozusagen durchgewunken werden. Das Ganze war dann in 6 bis 9 Monaten und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir, ich glaube, 6 Wochen vor dem IPO vor dem Gebäude standen mit den ganzen Banken und Donald Trump gerade gewählt wurde.
Ja.
Und irgendwer meinte, ja, dann können wir jetzt ja nach Hause gehen. Ja, und jetzt sitzen wir hier.
Ja. Das ist witzig. Ja, wieder passiert. Ja, ich meine, dann kam dann nach Trivago, kamen ja noch 2, 3 andere Stationen, bis du dann so bei Holiday Pirates gelandet bist. Wie war das noch? Würdest du da noch irgendwas Prägnantes heraushängen, wo du sagst, so ja, also irgendwann war mir klar, so ich will wieder CFO sein, ich will irgendwie immer in fast-growing companies arbeiten oder hast du irgendwas realisiert dann in der Zeit noch?
Ja, ich glaube, die sich selbst auszuprobieren sozusagen und das war so der Wunsch eigentlich, eine eigene CFO-Rolle zu entwickeln, wo meine Stärken auch sozusagen rauskommen können. Und ich habe mir dafür dann bewusst ein gebootstrapptes Umfeld gesucht, und habe das dann in Berlin bei Fabian Spielberger, bei Pepper, die weltgrößte Deal-Community gefunden. Der hat das eigentlich mehr oder weniger mit seinen den Gründern zusammen in einem eigenen Buy-and-Build-Ansatz auch weltweit sozusagen zu einem wirklich großen Unternehmen geführt, aber ohne ein Euro Equity oder Debt aufgenommen zu haben. Und da konnte ich meine Rolle dann sozusagen so gestalten, wie ich sie heute auch gerne bekleide, ja. Cool. Das war cool. Also ja. Und wie die Rolle ist sozusagen, ist, ich würde mal sagen, 20-25% Finance und 75% Value Creation. Also und zwar aus der Perspektive, eigentlich wie im Schlagzeug auch, so immer ein bisschen im Hintergrund, aber so, dass man abstrakt logisch über sowohl auf über OKRs, Strategieplanung und Budgetierung, Execution, Trading, überall sozusagen mit den Leuten arbeiten kann und in so einer Art Coaching-Manier dann auch immer an Value Creation arbeiten kann eigentlich.
Sehr cool. Ich glaube, der Tipp, dass man sich, also A, sich selbst ausprobieren, klar, aber auch, dass man sich seine Rolle selber definiert und selbst gestaltet, ist super wichtig. Kann natürlich dazu führen, dass das nicht ankommt im Unternehmen. Die sagen, nee, die Rolle ist anders. Dann musst du weiter, das ist okay, aber ich glaube, das ist ein interessanter Tipp. Generell, würdest du sagen, ist auch so einer der ersten so Erfolgsrezepte, um auch irgendwie im C-Level dann so sich zu finden?
Ja, also seine eigene, sozusagen die CFO-Rolle ist sehr stark im Wandel gerade. Insofern, und man muss auch fairerweise sagen, die moderne Interpretation ist einfach sehr viel breiter. Da geht es ja sehr stark auch Richtung IT-Systeme, Daten, aber auch immer stärker auch in die Strategieplanung und Durchsetzung. Und wenn es mal irgendwo brennt, dann eigentlich auch wie ein CEO. Genau, also da ist viel Spielraum für Interpretationen, wie diese Rolle eigentlich aussieht. Das ist auch sehr stark eigentümerabhängig. Habe ich dann gelernt, auch im Private Equity mit einem Debt Fund, da hast du dann aber wieder 70-80% teilweise Finance-Themen, ist völlig klar. Das habe ich dann danach gemacht. Aber ja, also ich würde schon sagen, genau das ist die Kunst, die Rolle zu finden, wo man wirklich seine Stärken ausspielen kann. Und das weiß man ja vorher noch nicht so genau, wenn man die C-Level-Rolle schon mal bekleidet hat. Insofern ist das schon, glaube ich, man guckt, auf welche Kriterien guckt man in der Jobauswahl. Häufig ist das ja, ist das ein guter Cap-Table? Sind die Investoren renommiert? Ist das Trading gut? Ist die Firma erfolgreich? Ist das nicht in Arschhausen, sondern irgendwo, wo ich gerne arbeite? Ja, und so weiter. Aber so, klar, das wird wahrscheinlich unterschätzt.
Ja, spannend. Also wir haben schon ein bisschen gehört, was so deine Challenges sind. Du hast gesagt, die CFO-Rolle ändert sich. Klar, weil oftmals natürlich auch die IT-Themen beim Chief Financial Officer sind und damit dann Dateninfrastruktur, Cloud-Infrastruktur, IT-Security, also kommen wirklich Sachen auf einen zu, die ursprünglich natürlich nichts mit Finance zu tun haben, also in der Funktion. Was sind denn so deine ein, zwei Challenges, gerade in deiner jetzigen Rolle als CFO, die dich so wach halten, sage ich mal?
Ja, ich glaube halt an unwavering Focus. Mhm. Ich glaube wirklich radikaler Fokus heißt, dass man als Firma sich einigt auf große Ziele, die man es schafft, so runterzubrechen, dass die meisten sie noch irgendwie überblicken können, um zu verstehen, wie ihr eigener Beitrag eigentlich zum Unternehmenserfolg am Ende führt. Und dadurch entsteht auch die Chance sozusagen, selbst wenn man nach Covid ein bisschen, ich würde nicht sagen lahm geworden ist, aber wenn man in so einer Schockstarre noch verharrt, sich der Alltag, viele Dinge verändern sich auch im Privatleben, da irgendwie so in einer Beschleunigung, in Momentum zu kommen, das schaffst du unweigerlich nur, indem du es den Leuten so klar machst. Und das beschäftigt mich am meisten. Was sind die Hebel und wie schafft man es sozusagen, den Leuten dieses Umfeld zu schaffen?
Okay. Ja, das ist interessant. Fokus ist ja immer ein sehr interessantes Thema, wenn man drüber spricht. Was heißt eigentlich Fokus sozusagen?
Ja.
Und wie schafft man es sozusagen von den 10 Sachen, die man machen kann, Shiny Object Syndrom sozusagen auszublenden, sich nicht immer auf das nächst coole zu springen, sondern wirklich seinem Portfolio irgendwie auch leicht nischig am Anfang treu zu bleiben und die anderen Sachen eben nicht zu machen, obwohl es sich natürlich immer sehr interessant anhört. Da ist der CFO wahrscheinlich derjenige am C-Level-Tisch, der am
also mit dem CEO, der die Strategie natürlich auch fokussiert machen muss, aber halt wahrscheinlich die Leute einbremst, oder?
Also ich glaube, ich versuche nicht die Strategie so stark selber zu beeinflussen, sondern ich versuche eher sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Strategie gewisse Limits der Menschen respektiert. Okay. Wir haben nur 100% Energie und das ist ja im systemischen Coaching zum Beispiel auch nicht anders. Da arbeitet man dann mit den Lebenssäulen, keine Ahnung, Familie, Job, Beziehungen etc. So in der Firma ist es ja nicht anders. So, wir haben 100% und denken immer, wir haben 200. Mhm. Und wie dann das führt zu Überforderungen, zu Stress, zu Missverständnissen, zu falschen Erwartungshaltungen, die erfüllt werden müssen. Und es ist wahnsinnig erleichternd für die Menschen, wieder den Überblick zu haben, darüber, was man eigentlich für Ziele hat. Und das alleine kanalisiert schon und reduziert Stress. Da glaube ich total dran. Und dann kann man auch langsam in die Beschleunigung gehen, ohne dass man irgendwie in der Taktung die Leute verliert. Ja, und da sehe ich auch einen riesen Hebel, denn wenn man dann zum Beispiel Growth und Profitability Hacking macht, dann geht's ja bei vielen CFOs leider heutzutage immer noch stark um Output-Ziele, nicht Input. Und das ist für mich sozusagen, viele CFOs arbeiten stark noch am Umsatz. Wie treibe ich Umsatz in den Unit Economics? Ja, kannst du machen. Aber für mich ist es sozusagen genau zwischen den Input-Zielen, sozusagen, die man sich dann in den Strategieplanungsprozessen erarbeitet und den Output messbar zu machen im Trading und zu schauen, ob das funktioniert. Das ist eher die Position, in der ich einen CFO wirklich in der Value Creation sehe. Und diese Rolle muss man sich immer wieder erarbeiten, denn du wirst reingedrückt ins Operative, du wirst überall, hast du Probleme und sollst dann noch, wenn du ganz gut zurechtkommst mit den Leuten, bitte übernimm noch Data, bitte übernimm noch HR, bitte mach noch Legal. Und dann gibt's auch so ein bisschen die Tendenz in der Rolle, dass man immer mehr Ressorts verantwortet. Aber ich glaube, das ist counterintuitive. Ich denke eher, die CFO-Rolle, so in dieser Rolle sollte weniger Reporting-Lines haben und sehr stark eher im Coaching mit den verschiedenen Teilungsleitern arbeiten und nicht diesen Anspruch zu haben, ich muss alles ownen, damit ich es beeinflusse.
Super interessant. Spannend, ja. Da interessiert mich natürlich auch gerne Feedback von allen Leuten, die zuhören. Schreibt uns da gerne mal entweder in die Bewertungsfunktion oder in die Kommentare. Kann man bei Spotify mittlerweile direkte Episoden kommentieren. Die CFO-Rolle ist im Wandel, wie du gesagt hast. Und das finde ich ist eine interessante Perspektive. Jetzt hat man schon echt viel verstanden, wie du tickst und was du machst. Und hast da wahrscheinlich heute so in den einzelnen Anekdoten schon sehr viele Tipps gegeben. Würdest du noch irgendwas ergänzen? Also was so deine vielleicht Erfolgsrezepte, das können auch übrigens so Selbstmanagement-Themen auf täglicher Basis sein, die du noch teilen möchtest.
Ja, ich glaube, eine Sache ist immer die Frage, wenn man ins C-Level rutscht, ist eine Frage, wie geht man mit Authentizität um? Und ich glaube, dass es wichtig ist, authentisch zu sein, aber man muss auch gleichzeitig konsistent sein und vorhersehbar. Und das brauchen Menschen, um gewisses Vertrauen zu entwickeln. Und es ist zutiefst kindisch, zu jedem Zeitpunkt immer authentisch sein zu wollen. Wer eine C-Level-Rolle wachsen will, muss den Preis dafür zahlen, dass er in manchen Situationen eher konsistent als Führungsperson in seiner Rolle den Menschen gerecht werden muss, damit sie nicht zu stark unter Stress geraten. Das Zweite ist, respektiert die kognitiven Limits der Menschen. Ihr stresst sie, wenn ihr euch zu viel vornimmt. Macht eher einen schlanken Baum oben und lasst die Kreativität weiter unten raus. Das sind so zwei Rezepte, wo ich glaube, die funktionieren überall. Das Dritte ist, achtet darauf, schaut systemisch auf Organisationsstrukturen. Und das heißt sozusagen einmal implizite Hierarchien und Nervensysteme in der Organisation. Wie schafft ihr es, Momentum zu kreieren, ist auch eine Frage, was für Art von Nervensysteme, in welchen Systemen, in den Abteilungen etc. Führt ihr wie zusammen, sodass ein gewisser Anspruch an Geschwindigkeit entsteht. Und da gucke ich dann jetzt nicht darauf, was in dem CV steht vielleicht zum Beispiel, sondern eher, was ist das für ein Typ, mit welcher Geschwindigkeit geht der durchs Leben? Und dann dadurch kann auch Beschleunigung entstehen und Transformation.
Sehr interessant.
Ja, das wären so ja, drei drei Learnings, wie ich sag, die konntest du in Scale-Ups, im Hypergrowth, aber auch in Buy and Build überall gleich anwenden.
Ja, finde ich sehr spannend, auch das Thema Authentizität und Consistent, also dass man sozusagen deinen Leuten natürlich auch eine gewisse Sicherheit geben muss. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man Vorgesetzte hat und die sagen quasi heute das und machen morgen was anderes, das ist immer ein bisschen, also manchmal muss man das machen, ist schon klar, aber wenn man das zur Regel kommen lässt, dann sind die Leute einfach ja, verunsichert und wissen halt schon, okay, das, was wir heute vereinbaren, ist sowieso morgen nicht mehr da.
Ja, stimmt. Ja,
also sehr cooler Tipp, ja. In Systemen denken, das kam jetzt auch schon zweimal in den letzten Episoden hoch, finde ich sehr spannend. Du hast mir auch schon im Vorgespräch erzählt, dass du aus dem Elternhaus schon sehr systemisch getrieben wurdest. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, was das genau für dich bedeutet, dass du in Systemen denkst?
Ja, kann ich gerne machen. Also wenn man im systemischen Coaching zum Beispiel, sagen wir mal, über Lebenssäulen nachdenkt, dann realisiert man erstmal, dass eigentlich jeder Mitarbeiter schon in sein eigenes System hat. Ja, Familie, Beziehungen etc., Gesundheit und so weiter. Das heißt, eine gewisse Anteil der Energie dieses Menschen ist für den Beruf da. Und Entscheidungen, die im Beruf getroffen werden, wirken sich auch aufs System aus. Das geht dann sowohl also in Teams, im internen Verhältnis, als auch sozusagen für die Menschen dann im Privatleben. Und wenn man innerhalb der Organisation erfolgreich sein will, das heißt, dann macht man Dinge meistens anders als vorher. Das heißt, es gibt eine Veränderung, um Wachstum oder Profitabilität zu steigern, nachhaltig. Und diese Veränderungen wirken sich dann halt auf Systeme aus. Und das heißt also auch, dass man nicht nur das Individuum im Einzelnen sich anschauen sollte, sondern eben auch sozusagen, wie wirkt sich das auf die Abteilung X aus, und welche Anforderungen verändern sich dadurch, und dann eher diesen Blick auf die Verbindung zwischen den Menschen sozusagen zu legen und weniger, und auch zwischen Abteilungen, und weniger sozusagen auf die Individuen. Zum Beispiel auch gerade, ich glaube, die meisten Veränderungsprozesse scheitern an cross-funktionalen Themen. Also, dass man es nicht übersetzt kriegt, wie Abteilung A mit Abteilung B dann zusammenarbeiten muss. In Isolation funktioniert das häufig besser. In der Kollaboration, gerade auch mit Remote Working, wird das immer schwieriger. Das heißt also, ich glaube, das ist auch zum Beispiel im Onlinehandel der größte Fehler gewesen, weshalb auch viele Firmen jetzt pleite sind. Signa Sports zum Beispiel, die haben einfach im Einkauf unfassbar viel Ware gekauft und hatten keine guten cross-funktionalen Planungsprozesse mit dem Marketingvertrieb. Und das war nicht integriert. Und es ist ein Beispiel dafür, wie so eine fehlende Integration auch systemisch, ob es jetzt auf Verticals, Geographies oder wie du es auch zusammenführst, du musst dafür sorgen, dass diese Systeme miteinander kollaborieren. Da entstehen neue Konflikte, die musst du lösen. Das ist dein Job. Und wenn du es dir leicht machst, ja, dann behältst du deine Silos einfach untereinander in deiner schönen Hierarchie, aber dadurch entsteht dann weniger Wert.
Mega.
Genau, ansonsten, ich meine, systemisch denken heißt für mich auch immer in Energie denken. Also ich schaue immer auf 100%, mehr haben die Menschen nicht. Das heißt, wir auch als Organisation haben einen gewissen Ressourcenanteil, Geld und dann eben FTEs. Und für mich ist das am Ende alles Energie. Und es geht darum, dass die Energie fließt. Und die fließt dorthin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Das heißt also, als C-Level kann man sich auch viel Gedanken darüber machen, wohin fließt die Aufmerksamkeit der Organisation. Und wenn man das kanalisiert kriegt, dann entsteht auch wieder Erfolg. Und da kann man auch so Coaching-Techniken nutzen in der Strategieplanung oder wie man da über Themen spricht, wie man Follow-through und so weiter in den Abteilungen einholt, dass man das besser hinbekommt, diesen Energiefluss umzulenken.
Cool. Sehr, 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 sehr interessant. Auch jetzt nochmal die letzten 10 Minuten fand ich nochmal super spannend. Ich hoffe, dass die Leute auch noch immer noch dabei sind und zuhören und nicht rausgegangen sind. Sönke, das hat mega viel Spaß gemacht. Danke schon mal, dass du da warst. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Was würdest du machen, wenn du nicht CFO wärst, wenn du nicht im Corporate-Bereich tätig wärst? Irgendwelche anderen, sage ich mal, noch Wünsche, die du noch machen würdest? Café eröffnen? Segeln?
Also ich finde es gerade echt, ehrlich gesagt, super. So. Also ich kann ruhig so bleiben. Ich glaube, wir alle wollten gerne so ein bisschen mehr wohltätig unterwegs sein, aber so in der Lebensphase jetzt so mit in den 30ern, 40ern baut man, glaube ich, an vielen Themen gleichzeitig und dann ist das auch in Ordnung so.
Cool. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mega Spaß gemacht und dass du alles mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank auch. Coole Fragen. Hat mir Spaß gemacht.
Top, das freut mich. Ich hoffe natürlich, dass auch alle, die zugehört haben, Spaß haben. Ich hatte es vorher schon mal kurz gesagt, kommt gerne auf uns zu. Wir haben Sönke und mein Profil natürlich unten in den Shownotes und auch alle Infos zu den Companies. Geht einfach auf LinkedIn auf uns zu, das ist wahrscheinlich die einfachste Version. Ansonsten natürlich über Mail, das kriegt ihr auch schnell raus. Und ich freue mich natürlich immer, wenn man den Direktkontakt hat. Dieses Format ist ja nur möglich, weil das Ganze von atreus.de präsentiert wird. Also wenn euch die Fragestellung, ob ihr gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen habt, und vor allem auch so transformatorische Themen, die meistens eine zeitliche Komponente haben und dann abgeschlossen sind. Da könnt ihr gerne mal mit mir sprechen. Ich freue mich da über jede Anfrage und natürlich auch über jedes Sparring. Manchmal können wir euch dann mit unserem Talentpool danach helfen und euch gegebenenfalls eine Interim-Managerin oder einen Interim-Manager für euer Thema an die Hand geben. Und ansonsten hilft manchmal auch einfach nur das Sparring. Also kommt jederzeit auf mich zu. Ich freue mich über jede Anfrage und über jede Nachricht. Und Sönke, bis zum nächsten Gespräch.